Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Sie sind bei Steinzeit TV und das ist eine alternative Medienplattform. Und damit es so etwas wie Steinzeit TV gibt, braucht es auch Leute, die sich damit auskennen. Und der Mastermind hinter dieser ganzen Nummer, der sitzt jetzt bei mir, nämlich Frank Höfer.
Hallo Robert.
Frank, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ehrlich gesagt, ohne dich ist die ganze Nummer nämlich überhaupt nicht möglich. Du bist Medienmacher seit vielen Jahren. Du hast bei den öffentlich-rechtlichen Medien gearbeitet, einige Jahre. Und was mich schon immer mal interessiert hat, ist, wie kamst du eigentlich drauf, dich in dieser alternativen Medienlandschaft so zu etablieren? Hast du da konkret Erlebnisse gehabt, dass du sagen musst, okay, ich ertrage das jetzt nicht mehr, das normale System, wo ich arbeite, öffentlich-rechtlich, oder war das so ein schleichender Prozess bei dir?
Es kamen viele Faktoren zusammen, die dann sozusagen den glücklichen Zufall gebildet haben. Mhm. Das war einmal das Timing. Also ich war gerade halt zu der Zeit mit meiner Ausbildung fertig, also noch jung genug mit wenigen Verpflichtungen, aber alt genug, um im Prinzip schon das Handwerk gelernt zu haben, als YouTube 2006 kam. Das war ja sozusagen der Wendepunkt für alternative Medien. Vorher gab es ja alternative Gedanken in Blogform, Schriftform, die gibt es ja schon seit immer eigentlich, so alt wie die Menschheit selber. Ja, so mit dem Buchdruck kamen auch die ersten alternativen Gedanken. Aber beim Medium Fernsehen, Film, bewegte Bilder ist das ja erst sozusagen seit 2006 mit YouTube möglich. Also das ist das eine, dass das Timing bei mir passend war. Das andere war natürlich die Tatsache, dass ich bei den öffentlich-rechtlichen Medien meine Ausbildung gemacht hatte zum Film- und Videoeditor, also zum Cutter. Mein Arbeitsplatz war der Schnittplatz und ich da natürlich tagtäglich mit Redakteuren, Journalisten zu tun hatte, mit denen ich dann sozusagen oder in deren Auftrag ich Fernsehbeiträge geschnitten habe. Da bekommt man natürlich eine ganze Menge mit. Man muss sich vorstellen, so ein typischer 90-Sekünder, der dann abends bei der Tagesschau läuft, da bekommt man ja ein bisschen mehr an Rohmaterial an den Schnittplatz geliefert. Man ist ja eigentlich damit beschäftigt, die ganze Zeit wegzuschmeißen an Material. Ja, was kriegt der Zuschauer nicht zu sehen vom Rohmaterial? Und da wurde mir auch schon bewusst, ja, mit informieren und aufklären hat es wenig zu tun. Es geht eigentlich darum, Sendepläne zusammenzustellen, die auszustaffieren. Das ist ein Fließbandjob. Mit investigativen Journalismus hat dieses tagesaktuelle Geschäft eigentlich gar nichts zu tun. Ja, und das war eben so dann die dritte Komponente. Also ich hatte, wie gesagt, das Handwerk, das Timing war richtig und ich hatte einfach auch den Willen, mehr machen zu wollen mit dem Medium an sich, als es dann letztlich vom Mainstream getan wird. Ja. Ich habe mir mehr erhofft von diesem Medium, war dann dementsprechend auch enttäuscht während und nach der Ausbildung. Ich war quasi enttäuscht sein ist ja was Gutes, ja, man unterliegt nicht länger der Täuschung. Ja, und bei mir ist sozusagen diese Medienenttäuschung dann darin gefruchtet, dass ich mir gesagt habe, es muss besser gehen. Und zumindest will ich den Versuch starten. Und ja, seit es YouTube gibt und hat sich nun Wieso sozusagen auch entwickelt und weiterentwickelt. Und seit 2007 gibt es jetzt nun Wieso und das ist jetzt 7 Jahre alt. Das verflixte 7. Jahr ist jetzt quasi vorbei. Uns gibt es immer noch und wir sind besser aufgestellt als je zuvor, wie ja auch deine neue Sendung sozusagen beweist. Ja, ich hoffe, deine Frage damit einigermaßen beantwortet zu haben.
Also ich bin damals auf dich aufmerksam geworden mit Unter falscher Flagge. Das war zum ersten Mal, als ich ein Werk von dir mitbekommen habe. War, na klar, 11. September ist da so ein großes Stichwort bei dir. Wenn du sagst 2006, 2007, als du es gegründet hast, das war schon 5, 6 Jahre nach dem 11. September. War das für dich auch so eine Weggabelung, wo du gesagt hast, hier läuft irgendetwas schief mit dieser ganzen Nummer?
Ja, sicher. Also es war ja mein Debütwerk sozusagen, mein Debütfilm Unter falscher Flagge aus dem Jahr 2007. ja, also das war natürlich das Ereignis, was später dann auch bei mir bewirkt hat, dass ich eben sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat, was denn meine Arbeit betrifft. Und ich mir natürlich auch nach meiner Ausbildung die Frage gestellt habe, ist das das, was ich jetzt bis ins hohe Rentenalter machen will, diese Arbeit? Und eben einen Monat vor diesem Ereignis, 2001, am 11. September, habe ich meine Ausbildung begonnen. Also ich bin da quasi richtig zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, gerade frisch dazugekommen und habe dann sozusagen diese Umbruchsphase miterlebt. Also man kann ja schon sagen, seit 2001 agieren die Medien anders als vorher. Und
das in welcher Form? Mach das mal konkret.
Ja, vorher, also ich würde sagen, es gab Zeiten, da konnte man den Spiegel durchaus als investigatives Medium bezeichnen. Mhm. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist ein Propagandamedium geworden. Mhm. Vielleicht unterliege ich auch nur dieser Täuschung und der Spiegel war schon immer ein Propaganda-Instrument von der CIA installiert und so weiter. Ich war nur einfach in den 90er Jahren jung genug oder noch zu jung, um das zu merken. Aber das hat mich auch einfach nicht interessiert. Es bedurfte wirklich 9-11, um mir klarzumachen, hier stimmt was nicht in der Welt, weil einfach die Fakten so dermaßen dem, was berichtet wurde, entgegensteht. Ja. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt und gleichzeitig aber auch erstaunen lassen, warum meine Mitarbeiter, die meisten Kollegen, vor allen Dingen in den Redaktionsbüros, diese Widersprüche offensichtlich nicht gesehen haben, was mir ein totales Rätsel war.
Und hast du in deiner Arbeit in der Redaktion schon andere Informationen bekommen, also auf dem Dienstweg sozusagen, dass es da alternative Erklärungen gab und das wurde rausgeschnippelt, sondern da kam nur die offizielle DPA-Tickermeldung durch und ihr habt es geschnitten.
Ja. Also deutsche Medien haben ja nicht investigativ gearbeitet bei 9-11, sondern die haben ja sozusagen das, was von den Agenturen, da gibt es 5 große Agenturen in der Welt, die verbreiten die Infos, die Nachrichten an die Nachrichtenhäuser und die verbreiten sie dann an die Endkonsumenten. Mhm. Also es gibt im Prinzip 5 Nachrichtenagenturen für die Nachrichtenagenturen oder für die Medienhäuser, wenn man so will. Ja? Also die weltweit senden alle nur das, was von den 5 Großen kommt. Und so ist es ja auch zu erklären, dass bei einem uns vorgegaukelten Medienlandschaft mit hunderten Magazinen, Zeitungen, Fernsehsender und so weiter, wo bei uns der Eindruck entsteht, das ist eine total pluralistische Mediengesellschaft. Das ist aber Blödsinn, weil wenn man mal durchzappt oder verschiedene Zeitungen anguckt, steht ja überall das Gleiche drin. Mhm. Mit derselben Political Correctness, dieselbe Themenauswahl jeden Tag, mit demselben Tenor. Ja, ganz aktuell, Putin ist der Böse. Mhm. Ja, das ist eben so, das ist Mainstream und wer da mal anders berichtet, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr als Mainstream-Medium anerkannt, sondern der landet dann halt gleich in der Verschwörerecke, in der Alternativmedien-Ecke und das wird ja eben belächelt, Deckel drauf. Da kümmert sich kaum jemand drum, außer die Menschen, die eben aufgewacht sind, mehr wissen wollen und eben auch offen sind für alternative Informationen.
Du hast gerade jetzt Putin angesprochen. Gerade was alternative Medien angeht, für mich ehrlich gesagt 2014, so bizarr und so grausam es klingt, eigentlich ein Glücksjahr. Weil wenn ich anschaue, wie offensichtlich da gelogen wurde, wie manipuliert und gefälscht wurde, das war schon nicht mehr auszuhalten. Ich bin eigentlich wirklich gar nicht mehr mitgekommen, das alles irgendwie zu archivieren oder zu analysieren, weil so viel passiert ist. Glaubst du, dass das der alternativen Medienszene, egal ob jetzt Print oder Fernsehen oder Radio oder Blog oder wie auch immer, dass das dem Ganzen so einen richtigen Schub gegeben hat?
Ja, also auf jeden Fall. Wir sehen es ja aktuell bei der Montagsdemo-Bewegung. Die hat sich ja im Zuge der aktuellen Ukraine-Krise und der Berichterstattung gebildet im März 2014.
Das war quasi nach den Ereignissen auf dem Maidan im Februar.
Im Zuge dessen, ja.
Okay.
Also wir haben natürlich seitdem auch viele andere Konflikte gehabt, die bei der Montagsdemo thematisiert wurden, wie zum Beispiel der Gaza-Konflikt. Ja. Ich denke, es hat in der Richtung geholfen, in Anführungsstrichlein, dass man sagen kann, die jetzige Mainstream-Berichterstattung trägt natürlich dazu bei, dass immer mehr Menschen aufwachen. Mhm. Und mit Aufwachen meine ich, dass Menschen bewusst wird, dass sie von den Massenmedien belogen oder zumindest nicht objektiv informiert werden. Mhm. Das wird langsam vielen klar. Ich glaube auch, das Problem ist gar nicht, dass das nicht erkannt werden kann, sondern die Trägheit, die trotzdem noch den meisten Menschen innewohnt. Vielen ist es egal. Das ist das Tragische daran. Viele meckern rum, sagen, mhm. Scheiß Politiker, scheiß Medien, mhm. alle belügen uns nur und wollen unser Geld. Das wissen die meisten. Und viele regen sich darüber auf. Aber was dagegen tun, tun die wenigsten. Aber jetzt, 2014, scheint da, wie gesagt, der Stein ins Rollen gekommen zu sein. Der fängt aber erst noch an zu rollen, aber der nimmt natürlich mhm. an Geschwindigkeit und Masse auf. Also schauen wir mal, was 2015 da bewegt werden kann. Und ich denke auch, die alternativen Medien werden sich jetzt mit dieser Welle auch ordentlich mit hochziehen mhm. können.
Was beobachtest du bei den normalen Medien, bei den öffentlich-rechtlichen Medien? Was gibt es da für Aktionen? Hast du irgendetwas mitbekommen, dass die jetzt gegensteuern oder versuchen, diese Entwicklung rückläufig zu machen? Oder ist es einfach so weiter wie bisher, Augen zu und durch? Was denkst du, was da gerade passiert?
Ja, das trifft es im Moment ganz gut, Augen zu und durch. So könnte man das interpretieren, weil natürlich den Medien bewusst ist, dass sie jetzt nicht alles auf einmal auf den Kopf stellen können. Sie können jetzt nicht sagen, okay, Leute, ihr wacht langsam auf, deswegen wissen wir jetzt auch, wir können euch nicht länger belügen, deswegen ist hier die Wahrheit, wir haben euch schon immer belogen, aber das geht nicht. Ja. Also die sind natürlich da drin gefangen und für die heißt es bis zum bitteren Ende. Mhm. Und das naht. Kommt nicht morgen, kommt auch nicht übermorgen, aber es kommt näher. Und es wird abgelöst werden, sobald alternative Medien diesen Anspruch erfüllen. Mhm. Wenn sie diese Qualität aufzeigen, dieses Sendevolumen aufzeigen, auch der Entertainment-Charakter bei alternativen Medien eben nicht zu kurz kommt, das ist ganz wichtig. Und wenn das irgendwann mal steht, wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg bis dahin, dann haben die jetzigen Mainstream-Medien keine Existenzberechtigung mehr und die schaffen sich mehr oder weniger selber ab durch ihre Art und Weise der Propaganda.
Also ich beobachte auch, dass teilweise in den öffentlich-rechtlichen Medien auch schon, wie soll ich sagen, weil du Entertainment ansprichst, dass da etwas passiert, dass das thematisiert wird. Eines der besten Beispiele ist wirklich Die Anstalt. Das ist ein so geniales Kabarettformat, das die meisten Zuschauer von uns natürlich auch kennen. Hat früher Pirol und Schramm haben das gemacht. Die wurden dann irgendwie ersetzt durch von Uthoff und von Wagner und die haben in wirklich tollen szenischen Stücken vor kurzem diese ganze bescheuerte Medienberichterstattung über die Ukraine großartig dargestellt, vor einem Millionenpublikum und dann auch noch die Kritik, die an ihnen in ihrer eigenen Sendung aufgetaucht ist, in das Stück verarbeitet mit dem Redakteur von der Zeit, mit Joffi und so, ja, kenne ich, mag ich nicht und so weiter. Also großartig, ja. Glaubst du, dass diese Entwicklung weitergeht oder ist das einfach nur so ein kleiner Lichtblick, den man halt, ja, so hier Satire, könnt ihr euch ein bisschen auskotzen, aber im Großen und Ganzen geht es weiter wie bisher?
Ja, man wundert sich eigentlich, dass bei der Anstalt und auch in einigen wenigen anderen Formaten ab und zu mal Sätze fallen, ja. Wo man denkt, boah, endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Ja. Und dann ist das aber immer ausschließlich in diesem Kabarett-Kontext, ja. In diesem Humor-Kontext.
Haben wir mal drüber gelacht.
Ja, nicht nur drüber gelacht, sondern damit wird den Leuten ja im Prinzip verkauft, dass das, was in den Sendungen gesagt wird, ja Quatsch ist, weil wir lachen ja drüber. Mhm. Wenn die Leute darüber, weil eigentlich müssten ja die Leute darüber weinen.
Normalerweise.
Ja. Was da gesagt wird, ist ja zutiefst traurig. Ich glaube, Georg Schramm hat es auch mal in einem Interview gesagt, er kann eigentlich gar nicht so richtig, ja, es ist zutiefst deprimierend. Er geht auf die Bühne, sagt die krassesten Wahrheiten, über die eigentlich jeder kotzen müsste, aber das Publikum lacht und er ist der Unterhalter und Entertainer. Total absurd.
Ich habe das mal aufgeschnappt bei einem Essay von Carl Gustav Jung, war es, glaube ich, oder irgendein anderer Psychoanalytiker, der gesagt hat, wenn Menschen diese Zusammenhänge in einem kabarettistisch-satirischen Zusammenhang wahrnehmen, dann wird es im Gehirn in einem Bereich verarbeitet, wo quasi der Schrecken dem genommen wird. So, wir haben einmal drüber gelacht und dadurch wird es in eine Schublade verpackt, so nicht so gefährlich.
Ja.
Aber eigentlich müssten die Leute wirklich Revolte machen, auf die Straße gehen, wenn Seehofer beim Pelzig sagt, ja, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Das müsste eigentlich Headliner sein bei allen Titeln, bei allen Tageszeitungen. Ja, so politisches System, ein Humbug.
Ja, aber er hat es ja nur im Spaß gesagt.
Er hat es im Spaß, er hat gelächelt Spaß dabei.
Ja.
Und das ist das Gefährliche. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass die Leute eigentlich erkennen müssen, Satire ist die brutalste Wahrheit.
Ja.
Ja? Und nicht einfach nur etwas, ein bisschen Spaß um 22.15 Uhr im ZDF, sondern das sind die krassen Fakten. Das ist eigentlich Verschwörungsfernsehen in einem anderen Anstrich. Ja. Wie kann man das auflösen? Wie kann man den Leuten klar machen, Leute, ja, Kabarett, ich liebe es, ich lache da auch sehr gern. Volker Pispers zum Beispiel, sein aktuelles Programm bis neulich, 2014, da wird er auch teilweise richtig ernst, wo auch niemand lacht drin. Ja, wo er Amerika als Kapitalismus im Endstadium bezeichnet hat. Ja, 50 Millionen Amerikaner leben von Lebensmittelmarken. Ein Großteil der Amerikaner hat zwei Jobs, der Trend geht zum Drittjob. Dann braucht man da auch keine Gedanken mehr zu machen über Miete, weil wenn du 3-8-Stunden-Jobs hast, dann brauchst du auch kein Haus mehr. Also er schafft es natürlich immer wieder, das so rüberzubringen, aber der sagt es wirklich knallhart. Ja,
ja, wahrscheinlich ist das auch irgendwo eine Kompensation, weil wenn die Dinge eigentlich so traurig sind, dass man nur noch drüber heulen könnte, dann kann man auch per Fingerschnipp quasi einfach von jetzt auf gleich lieber drüber lachen.
Mhm.
Ja, und es funktioniert ja auch. Also man kann dann zumindest nicht mehr sagen, dass die Themen völlig tabuisiert werden, weil es spricht ja jemand aus im Fernsehen. Ja, und wenn die Leute lieber drüber lachen, als darüber zu weinen und das zu ändern, ja mein Gott, da braucht man den Politikern dann auch keinen Vorwurf zu machen. Ne? Mhm. Also ich glaube, man kann dem nur entgegenwirken mit Informationen, die eben über die Massenmedien nicht kommen. Das ist wahrscheinlich der große Trugschluss, den es gilt aufzuklären. Die Menschen fühlen sich informiert, wenn sie Spiegel lesen oder die Tagesthemen angucken. Mhm. Das ist ein Problem, weil sie sind nicht, also sie sind in gewisser Weise in Form gebracht, ja, aber sie sind nicht informiert.
Ich habe mal mit jemandem diskutiert darüber, es ging darum, 11. September ist nicht so, wie es dargestellt wird. Argumentation dagegen war, ja, wenn es so wäre, hätte es ja schon lange im Spiegel gestanden.
Ja.
Ja, was will ich da drauf sagen? Ja, was kann man dem entgegnen? Der Spiegel, das stimmt nicht, was da drin steht. Ja? Das können Sie sich einfach nicht vorstellen.
Ja, das ist das Problem. Aber 30 Lichtjahre kann man sich auch nicht vorstellen.
Ja.
Und die trotzdem gibt es die.
Und
das ist so ein kleiner Teil im Universum. Also
ja.
Mit der menschlichen Vorstellungskraft etwas zu begründen, ja, zu wollen, das ist nicht legitim. Das ist...
Was müssten wir eigentlich von unseren Politikern jetzt fordern? Oder was wäre jetzt eigentlich Sache, dass sich Politiker trauen, aus diesem Geflecht aus Medien und Politikern auszusteigen und dann zu sagen, okay, ich setze mich auch mal in den Sessel hier und gehe auf eine alternative Plattform. Denkst du, da sind wir schon so weit, dass es da Leute gibt?
Es gibt ja Aussteiger, die an hohen Positionen in ihrer Karriere waren oder sind und die kein Blatt vor den Mund nehmen.
Hast du ein Beispiel?
Beispiel Willy Wimmer, Andreas von Bülow.
Ja.
Gabriele Kronisch-Malz.
Ja.
Das sind Beispiele von Menschen, die ihre Gedanken so äußern, wie sie sie eben haben. Ja, mit Logik, mit Vernunft, mit ja, auch mit völligem Unverständnis dem gegenüber, wie man in so einer Situation wie in der Ukraine zum Beispiel noch Öl ins Feuer gießen kann, wie es unsere Regierung ja macht. Oder ISIS-Konflikt oder Gaza-Konflikt. Egal, wo es gerade brodelt, die Bundesregierung scheint irgendwie alles dafür zu tun, Öl ins Feuer zu gießen.
Ja, ja.
Und nach außen wird natürlich immer erzählt, ja, wir wollen schlichten, wir vermitteln, wir wollen Frieden und deswegen müssen wir jetzt die Kurden bewaffnen. So, das ist dann immer das Fazit.
Mhm.
Ja, und da fließen dann schon Millionen und Milliarden in Waffen und dann werden wir noch beaufschlagt mit Informationen über die Nachrichten, dass unsere Bundeswehr total marode ist und noch mehr Milliarden braucht. und somit wird im Prinzip, ja, also das, was da zum Beispiel auch aktuell läuft, das ist für mich nichts anderes als eine groß aufgeblasene Imagekampagne der aktuellen Kriegsministerin, so will ich sie mal nennen.
Die sich jetzt schon strategisch als neue Kanzlerin vielleicht präsentiert. So,
macht oder? Den Anschein. Mhm. Ja. Also es gibt ja Spekulationen, dass wir quasi nach Merkel noch wieder eine Bundeskanzlerin haben könnten. Mhm. Und ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass dies tatsächlich sein kann und Merkel übernimmt stattdessen dann einen EU-Posten, vielleicht EU-Ratspräsidentin und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob nicht 2017 noch Hillary Clinton ans Ruder kommt in den USA. Und dann haben wir wirklich drei starke Frauen an der Macht.
Mhm. Dann Gnade uns Gott. Ja. Ich habe auf dem Regenkongress vor kurzem eine Diskussion von ein paar älteren Damen mitbekommen, die sich gefragt haben, wie eine siebenfache Mutter es schafft, als Verteidigungsministerin sich zur Kriegsministerin zu mutieren. Das war denen unverständlich. Das waren auch alles Damen, alle um die 60, 70 rum. Ich habe mit denen kurz unterhalten mich und da kamen wir dann eben auf diese Sache. Das ist für die nicht nachvollziehbar, wie jemand, der so ein Familienmensch ist eigentlich alles dafür tut, dass Familien auf anderen Seiten zerstört werden durch Kriege. Das ist nicht nachzuvollziehen, ja. Aber lass uns so auf ein anderes Thema kommen. Du hast ja, wir haben gerade kurz drüber gesprochen auch schon, du hast ja die Montagsdemos, die Mahnwachen von Anfang an auch recht medial begleitet, hast viel Material gemacht, hast viel veröffentlicht in die Richtung. Was glaubst du, was da jetzt bleiben wird oder was ist der große Erfolg der Mahnwachen? Wo stehen wir da mittlerweile?
Die Mahnwachen haben es geschafft, tausende Menschen in über 150 Städten, glaube ich, mittlerweile hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit, auf die Straße zu holen. Das ist schon mal super. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis die Veranstalter festgestellt haben, hoppala, das Spektrum ist ja sehr weit. Mhm. Ja, da ist ja alles vertreten, von links bis rechts ist alles da. Und da waren Konflikte vorprogrammiert. Das hat sich jetzt nun in den letzten Monaten so geäußert, dass sich diese Bewegung nicht mehr als Einheit präsentiert, sondern als Subpartikel sozusagen, die alle irgendwie ihr eigenes Ding machen. Jede Stadt ist autark. Es gibt ein paar Städte, die arbeiten zusammen und andere Städte arbeiten in einem anderen Netzwerk zusammen. Da gibt es thematisch verschiedene Ausrichtungen. Die einen Veranstalter sagen, oh, wir mögen dieses Thema nicht so, die anderen mögen dafür das andere Thema nicht so und bestimmte Leute sind in der einen Stadt gerne gesehen, in der anderen weniger. Also völlig klar, dass sich so eine heterogene Bewegung die ganze Zeit transformiert, mutiert. Aber genau das ist eben auch das Spannende an der Bewegung. Man kann sie gar nicht fix machen, was ja alle versuchen. Mhm. Es versuchen alle zu definieren. Da hat man dann im März, April, Mai in allen Nachrichten eigentlich gehört, ja, das sind jetzt die neurechten Bewegungen.
Rechtsesoteriker.
Rechtsesoteriker, ganz toll, ja. Oder die Wahnwichtel, auch was Schönes, ja.
Wie hat Wahnwichtel?
Wahnwichtel, ja. Von den Mahnwachen wurden dann die Wahnmachen, ja, die den Wahn machen, und dann wurden die Wahnwichtel draus, die da sind.
Wichtel sind so kleine, unbedeutende Wesen.
Ja,
So mit dem Label dann auch schon, ist sowieso, kannst du vergessen.
Das äußerte sich ja dann jetzt auch in dem Rechtsstreit zwischen Jürgen Elsässer und Jutta Ditfurth. Mhm. Sie hat ihn ja auf Dreisat als glühenden Antisemiten bezeichnet. Ja. Das hat er sich nicht gefallen lassen, hat geklagt.
Weißt du, wer da der Rechtsstand ist momentan? Ist das noch in der Schwebe?
Das Urteil steht noch aus, aber... Ja, schauen wir mal, da will ich gar nicht spekulieren, aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiger Prozess, weil es sollte ein Gericht durchaus feststellen, ob das jetzt legitim war oder nicht. Also eigentlich ist es nicht legitim, weil dadurch das ist ja Diffamierung schlimmster Art, eine größere Keule gibt es in Deutschland gar nicht, als jemanden als Antisemiten, beziehungsweise noch als glühenden Antisemiten zu bezeichnen.
Witzig war ihr Facebook-Aufruf, dass sie dann gesagt hat, ja, wenn jemand Beweise dafür hätte, für das, was ich gesagt habe, könnt ihr mir gerne schicken, das wäre ganz toll.
Ja. Als dann klar war, es kommt zum Prozess, musste sie Beweise sammeln. Die hat sie beim Prozess auch nicht vorlegen können. Also sie hat dann halt, glaube ich, argumentiert, ja, weil der Elsässer mit dem und dem befreundet ist und weil die ja auch schon als antisemitisch diffamiert werden, ist er es auch. So nach also so wird da argumentiert, völliger Quark.
Okay.
Das Urteil wird interessant
sein. Ja, hat Hitler auch gesagt, bist Antisemit.
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja wirklich interessant, Oliver Janich war ja auch vor kurzem in deiner Sendung, war auch bei dem Prozess dabei, der hat gesagt, wenn das durchgeht, ja, also wenn jetzt sozusagen das keine strafrechtliche Relevanz hat, ja, und das sozusagen erlaubt ist, dann darf ja aufgrund dieser Basis dann jeder, der wiederum mit dem Elsässer was zu tun hat, als Antisemit bezeichnet werden. Mhm. Und dagegen verwehrt sich natürlich der Oliver Janich, weil er schreibt fürs Kompaktmagazin. Dagegen würde ich mich verwehren, weil ich interviewe den Elsässer einmal im Monat. Ja, ja. Ja. Also wenn das durchgeht, was mich doch sehr stark wundern würde, dann haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Aber ich bin, das Urteil, wie gesagt, steht noch aus, im Moment noch sehr optimistisch. Mehr wissen wir aber schon in wenigen Wochen.
Mhm. Okay, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich bin auch gespannt. Ich habe das auch immer auf dem Fokus. Ich schaue dann so, gibt es neue Nachrichten diesbezüglich. Aber wo geht es denn jetzt hin, alternative Medien? Wir haben jetzt mittlerweile so gut wie flächendeckend Internet. Okay, es gibt ein paar Technikverweigerer, die wollen halt das nicht haben. Das ist ja auch legitim. Aber im Großen und Ganzen findet doch jetzt so ein Wandel statt, dass von dieser Lean-Back-Entertainment, dass die Leute mit Fernbedienung in der Hand sich durch die Kanäle zappen, eher so dieses Lean-Forward-Entertainment kommt, dass man aktiv an der Tastatur ein Programm einschaltet. Die Fernsehgeräte werden immer mehr internettauglich, dass man also quasi gar keinen extra Computer braucht. Wenn du jetzt als Techniker und als medienerfahrener Mensch da diese Entwicklung mal so ein bisschen in die nächsten 4-5 Jahre schiebst, was glaubst du, was wir da erleben würden?
Also im Moment ist natürlich ein Trend auszumachen, dass erstmal physische Speichermedien aussterben. Das ist für uns als Alternativmedium ganz schlimm, weil wir hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber unter anderem mit von dem Verkauf von DVDs leben, und das ist ein rückläufiger Trend. Mhm. Also man hat tatsächlich den Trend hin zu Internetstream, auch mit Fernsehanbindung. DVDs kauft kaum noch jemand, mhm, oder wie gesagt, stark rückläufiger Trend, und es gibt auch kein Ersatzmedium, kein physisches Ersatzmedium. Also es wird tatsächlich auf Streaming umgelagert.
Ach so, es kam von Kassette auf Platte und Platte auf Disc und Disc auf
DVD. Und Blu-ray ist nicht der Nachfolger von DVD. Ja. Das ist die Formate werden zusammen aussterben sozusagen. Mhm. Auch immer weniger Computer bieten überhaupt noch ein DVD-Laufwerk an. Mhm. Ist ein aussterbendes Medium, weil es wird alles übers Internet, auch wenn man hat jetzt hier Netflix und iTunes und was weiß ich, so die ganzen illegalen Streaming-Portale gibt es ja auch noch. Du kriegst alles im Netz, was du willst. Teilweise Monate, bevor es überhaupt im Fernsehen kommt.
Ich habe gelesen, 2017 wird 90% des Internetverkehrs über YouTube ablaufen.
Ja, wahrscheinlich. Also
es ist das kann ich mir gar nicht vorstellen momentan, ja, was das bedeutet. Ja. Das, pro Sekunde werden, ich glaube, oder pro Minute werden 48 Stunden Material hochgeladen. Das war aber eine Zahl, die ist schon ein paar Jahre alt. Das reicht gar nicht mehr.
Das reicht schon lange nicht mehr.
Ja.
Ja, also alternative Medien haben jetzt die Chance. Alternative Medien sind auch in nur einer Sache besser aufgestellt als die Massenmedien, nämlich in der Wahrhaftigkeit, in der Unabhängigkeit. Mhm, ja. Sie machen keine Propaganda, beziehungsweise sie sind nicht darauf angewiesen, Propaganda zu machen. Mhm. Wenn man natürlich von großen Werbekunden wie Shell, Total, also Autofirmen, Ölfirmen, Pharma-Riesen und so weiter und Banken abhängig ist, weil die einen die Plattform finanzieren, dann muss man, da kann man denen natürlich nicht ans Bein pinkeln, mhm, der Berichterstattung. Mhm. Das ist logisch, das versteht jeder. Mhm. Die unabhängigen Medien haben das Problem, dass die gar nicht erst von Ölkonzernen, Banken etc. pp. Bezahlt werden, sondern die müssen sich natürlich überlegen, wie kommt das Geld rein, wie finanziere ich den Spaß. Wir sitzen jetzt hier in dem Studio, mhm, das kostet auch mehr als 3,80 Euro im Monat. Das ist etwas, was die wenigsten alternativen Medien im Moment noch stemmen können. Wie gesagt, mhm, bei mir super Zeitpunkt, super perfekte Bedingungen, würde jetzt nicht mehr funktionieren, wenn ich das Nuviso-Konzept jetzt im Jahre 2014 mhm installieren würde wollen. Schwierig. Bräuchte ich wahnsinnig viel Startkapital, habe ich nicht, auch in den 7 Jahren nicht anhäufen können, weil wir, sage ich mal, immer auf Linie arbeiten.
Reich wird niemand hier.
Wir verschulden uns nicht, wir werden nicht reich, wir kriegen es irgendwie hin, eben zu überleben. Also kann man schon noch so sagen. Investitionskosten fallen kaum ab, also da bleibt mal was für eine Kamera pro Jahr übrig. Also das ist so das Level, das ist auch das Problem, dass die Zuschauer sich dessen natürlich auch nicht bewusst sind. Weiß ja auch keiner, warum auch, wer sollen die das wissen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den alternativen Konsumenten oft der Eindruck entsteht, ja, die haben hunderttausende Klicks, Millionen Klicks teilweise auf Videos, die werden schon ein gutes Auskommen haben. Ja, aber von den Klicks kann man sich erstmal direkt nichts kaufen, es sei denn, man schaltet zum Beispiel Werbung bei YouTube. Mhm. Das haben wir ja auch eine Weile gemacht, aber auch das wurde uns ja jetzt Mitte diesen Jahres wurde unterbunden, sagen wir es mal so. Genaue Gründe wissen wir nicht, aber Google hat einfach einen Cut gemacht. Werbung wird zwar auf einigen Videos immer noch angezeigt, aber seit Mitte des Jahres haben wir da auch kein Geld mehr gesehen. Die Konten wurden gesperrt, die Auszahlung verweigert. Hoher Verlust in dem Sinne, wir hatten das auch publiziert, Ende September haben wir das erwähnt im Internet. Da gab es zum Glück ein paar Menschen, die dann sozusagen was gespendet haben. Mhm. Also die gibt es auch, die Unterstützer. Die bewegen sich nur leider im zweistelligen Bereich. Also die Anzahl derer, die bereit sind zu unterstützen, monatlich, ist im zweistelligen Bereich. Und das kann man dann natürlich nicht mit sechsstelligen Klickzahlen vergleichen.
Ja, ist klar. Ja,
wenn man das
prozentual
ausrechnet, ist man bei weit unter, ich glaube, 0,1% oder so, die da was zurückgeben. Das ist das Problem, dass
das
bei vielen wahrscheinlich denken,
das
läuft super bei den alternativen Medien. Das ist nicht der Fall.
Aber auch die Mentalität des Internets, das ist ja alles da. Es gibt ja alles umsonst. Ja. Ich habe es auch gesehen bei Nextworld. Das ist auch sehr schwierig gelaufen. Ja. Das hat auch nie richtig durchgestartet. Pay-TV im Internet funktioniert einfach nicht.
Schwierig.
Ja. Schwierig, ja. Deswegen versuchen wir das ja anders zu machen hier. Wir versuchen ja eben kein Geld damit zu verdienen, sondern unser Antrieb ist ja im Endeffekt ja, Wahrhaftigkeit auch. Auch wenn das vielleicht etwas platt klingt und so eine Floskel ist oder so. Aber das ist ja auch im Endeffekt, deswegen sitzen wir ja hier.
Deswegen sitzen wir hier. Ja. Aber also Geld ist nicht unser Antrieb. Der Antrieb ist tatsächlich, wie du gerade gesagt hattest, unser Idealismus. Aber Geld ist natürlich Mittel zum Zweck. Ohne Geld geht's nicht.
Ja.
Das macht den riesengroßen Unterschied eben zu den Massenmedien aus. Und auf deine Frage, wo geht es weiter mit den alternativen Medien? Es ist alles möglich. Wir können die alternativen Medien innerhalb eines Jahres komplett ersetzen. Aber das ist eine absolute Utopie.
Was ersetzen die alternativen Medien?
Die alternativen Medien könnten die Massenmedien an Qualität, Inhalt und so weiter komplett ersetzen innerhalb eines Jahres, würden die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen.
Das wäre kein Problem.
Aber wie gesagt, hier reden wir über einige Nullen. Davon sind wir weit entfernt.
Dann würden auch Leute kommen von den Öffentlich-Rechtlichen, von den Massenmedien.
Mit Sicherheit.
Ja,
also,
wenn die Töpfe da wären, denen man sich bedienen kann.
Wenn ich denen dasselbe Gehalt bezahlen könnte.
Hättest du Chefredakteure vom Spiegel hier, ja?
Na, Chefredakteure nicht.
Ja, okay, blödes Beispiel. aber Leute, die das sind natürlich auch schlaue Leute.
Man könnte
Leute
viele abwerben. Ja. Letztlich geht es auch bei den alternativen Medien irgendwann mal nur noch ums Geld. Das ist klar. Man muss sich natürlich treu bleiben, was jetzt den Inhalt betrifft. Und man wird ab einer bestimmten Größe auch nicht mehr völlig unabhängig sein können. Das ist völlig klar. Aber dennoch, es geht ja in erster Linie darum, aufzuklären. Deswegen kann Pay-TV nicht funktionieren. Es ist auch, wäre kontraproduktiv, wenn man das als alternatives Medium sich ausschließlich darauf beruft. Man könnte aber überlegen, dass man sozusagen den Zuschauer in Zukunft auch noch mehr einbindet. Also wie das jetzt möglich ist, weiß ich nicht. Man muss natürlich irgendwie den Zuschauer auch kriegen, wie man so schön sagt. Aber es wird nicht gehen oder die alternativen Medien werden so lange nicht einen großen Sprung machen können, solange das Bewusstsein der Konsumenten fehlt. Und damit meine ich jetzt nicht die alternativen Medien nicht konsumieren, sondern ich meine genau die uns konsumieren, die uns jetzt zuschauen. Wenn bei denen das Bewusstsein wächst, dass sie nicht nur sagen, oh, finde ich super, was die machen, gucke ich mir immer gerne an, weil davon haben wir nichts, sondern wenn sie sagen, es ist mir ein Euro im Monat wert. Das würde eben den Unterschied machen. Und wenn dieses Bewusstsein wächst, geht das mit den alternativen Medien ganz schnell. Es kann ganz schnell gehen.
Hoffen wir mal. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, alles Gute für dich, dann klingt das ein bisschen seltsam eigennützig oder so. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so Tschüss sagen. Aber danke, dass du diese Arbeit machst und dass du auch mir die Möglichkeit gibst, da weiter voranzukommen. Ich freue mich immer, wenn wir hier sind und wenn wir die Gelegenheit haben, dass das Fähnchen der Wahrhaftigkeit und der Vernunft irgendwie so ein bisschen voranzutragen. Und toi, toi, toi. Ja. Mal schauen, was da noch so auf uns zuläuft.
Ja, absolut. Also ich bin auch großer Fan deiner Sendung sozusagen. und ich finde das auch richtig klasse, dass wir uns da gefunden haben und jetzt hier in dieser Kulisse sitzen. Ja. Und ich glaube auch die ersten Sendungen, wir haben jetzt schon einige online gestellt, ist doch ein super Erfolg, oder?
Feedback ist großartig. Also was da reinkommt an Feedback und wie die Leute das annehmen. Und ich glaube, da schauen wir mal, in 2 Jahren sprechen wir da nochmal genauso drüber. Da wird sich bestimmt einiges getan haben bis dahin. Ja. Also, wir bleiben dran. Und wir sind raus.